los.
Prost, Jan.
Prost. Hier doch ein Podcast.
Circa 112.
Calibre Server.
Heute ist 8. Juli.
Ja, es kommt ungefähr hin. Heute alles nur mit Daumenregel. Das
wir
Ganze.
Wir befinden uns im alten Agar.
Wieder mal.
Und es ist schön und wir sind wieder in Wien. Mhm. Wir haben unseren Sponsor Bernd Schlapsiger.
Hallo, ja, genau. Willkommen.
Großsponsor. Und
Großsponsor, Python, PyCon, also Euro-Python-Veteran.
Genau. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Jetzt habe ich schon genau. Die ganze Zeit Österreich.
Du denkst zu
wieder auf Graz. Ja, wahrscheinlich muss ich wieder bald nach Graz oder so. Genau. Das zieht mich dorthin. Ja, bevor wir losstarten, wahrscheinlich mit einem längeren Bericht von euch beiden, noch ein kleines Erratum vom letzten Mal, aber ein komplett unwichtiges, sinnloses, nur weil ich heute drauf gekommen bin. Ich habe ja erzählt über diesen Rip-Off von Cars, von Disney, der sich Planes nennt, ja. Und da habe ich verzapft, dass sie auch einen Film rausbringen, der sich Jets nennt, ja. Aber das nein, das ist ein sogenannter Mockbuster. Das ist nämlich von irgendwelchen Russen, also irgendwelchen Russen klingt jetzt so. Aber es ist eine russische Produktion, cool. Die ein bisschen versucht, Disney-Kuchen zu naschen. Ja, naja, so viel dazu. Ansonsten, meine Erlebnislage bis auf einen gesehenen Film ist nicht sehr groß, aber ich denke, ihr beiden habt einiges zu berichten, oder?
Haben wir das?
Vielleicht.
Ja, mei, wir waren heute in Florenz auf der Eurobyton. Mhm. Sind mit dem Zug hingefahren. Ihr habt Schwierigkeiten gekriegt beim Hinfahren, gell? Ihr wart zu laut im Abteil.
Nein, wir haben den Partyzug gehabt, die anderen haben das aber nicht so gesehen. Das ist halt zweimal der Schaffner und einmal der Nachbar in der Unterhosen gestanden, schon Finnland.
Ja, da habe ich es weniger spektakulär gehabt in der zweiten Klasse. Na, und dann sind wir halt am Montag in der Früh in Florenz rumkoffert, ne? Haben das Hotel gefunden, dank Thomas.
Da hast du ja schon die ersten Soundbites aufgenommen, oder? Oder war das schon vorher?
Ja, nein, das habe ich dann erst ganz geschwind vor dem Abschicken gemacht.
Okay.
Und ja, wie gesagt, war ein sehr nobles Hotel mit Konferenzzentrum integriert und so.
Das heißt, ihr habt nicht mal das Gebäude verlassen müssen,
um das zu Konferenz super, zu kriegen. Ja. Das war wirklich,
also das herrliches Lecker-Programm.
Super erstmals, für Sightseeing. Erstmals genossen so einen Luxus, also ich dachte, okay, nie wieder irgendwo weg weiter als 500 Meter vom Hotel wohnen.
Du musst direkt bei der Konferenz.
Du musst echt bei der Konferenz wohnen.
Kann man länger schlafen und länger ausbleiben.
Ja, das und wenn du mal fahrt ist, kannst du dich mitten am Tag duschen gehen und so, super Luxus.
Ja, kannst dich zwischenerfrischen.
Ja, oder einfach mal eine Stunde pennen und dann wieder runterkommen und so. Oder irgendeine E-Mail schreiben in Ruhe, ohne dass du dich um Steckdose und WLAN raufen musst.
Es klingt ja, als wäre die Konferenz ein verlängertes Wohnzimmer gewesen, sozusagen.
War schon gemütlich.
WLAN war schwierig teilweise.
Ja, okay. Wobei im Hotel hat es funktioniert in den Zimmern. Also da haben sie
war das ein eigenes Hotel-WLAN?
Ja, aber das hast du nicht im Konferenzraum gekriegt. Da hat es ein Konferenz-WLAN gegeben.
Die haben, glaube ich, zwei Netze aufgebaut und dann am ersten oder zweiten Tag schon noch ein drittes und irgendwann ist sogar noch ein viertes dazugekommen, also die waren teilweise sehr überlastet.
Okay, und diese Netze hat man sich einzeln eingewählt oder was? Oder haben sie es verbunden oder was? Oder
wie haben sie das gemacht? Nein, da müssen wir einzeln einwählen.
Verstehe. Ja, das ist das alte Problem mit den Konferenzen und WLANs.
Aber ich habe gehört, es waren um die 850 Leute.
850 waren? Wahnsinn.
Massiv.
Also mehr als 500, ja. Und wenn es halt so viele Leute in einen Raum stopfst, geht halt das WLAN nicht mehr. Also dafür, dass so viele waren, denke ich, ist eh, man war nie komplett ohne Verbindung. Es war dann halt nur langsam und nicht so, dass du wirklich vernünftig arbeiten
kannst. Ja, WLAN, das Technologie skaliert halt wirklich massiv schlecht. Und da muss man schon ordentlich.
Aber es hat auch so Tische gegeben mit LAN-Kabeln, wo du dich so hinsetzen konntest mit deinem Laptop. Und also es war.
Die Infrastruktur.
Es war schon gesorgt.
Wie lang war es jetzt insgesamt, die Konferenz?
Fünf Tage bis Freitag. Und man hätte jetzt noch nachher dann solche Sprints machen können, wo es dann um Spezialthemen geht.
Samstag, Sonntag waren, ich weiß nicht, was die für Themen gehabt haben, Django Sprint oder ich habe das nicht angeschaut, an was die jetzt gearbeitet haben, noch zwei Tage.
Okay. Tag 1.
Ja, gehen wir es chronologisch durch.
Ja.
Tag 1.
War Tag der Keynotes.
Tag der Keynotes, ja.
War eigentlich nur ein Slot, einen großen Hauptsaal. Der am ersten Tag für mich sehr hart war, weil durch das, dass wir im Partyzug waren, haben wir relativ wenig geschlafen und es war doch ziemlich heiß und die Müdigkeit.
Aber ist vielleicht eh gut, das sind so Keynotes vielleicht so gut zum Reinkommen und Aufwachen, oder? Ja. Ging es da schon technisch zu
sagen? Also ich muss sagen, wir haben die meisten Keynotes an dem Tag sehr imponiert gehabt. Also es war nicht so total Fahrt.
Der erste Tag war von den Keynotes besser, ja.
Waren recht gute Leute. Der Pai Denny war, glaube ich, mit seinem Django-Buch, oder? Der das Rad Tag geschlagen hat.
Bin mir nicht sicher, ob der zum ersten
Tag... Aber der nicht am ersten Tag.
Es hat nämlich jeden Abend dann noch eine Keynote
so am Schluss schwimmt dann alles so im Kopf ein bisschen.
Okay. Es war dann, ich weiß gar nicht, ob die waren am ersten Tag. Disney waren da.
Disney und der eine, der über Education auch geredet hat, der gesagt hat, dass Python jetzt macht so eine eigene Sub-Webseite nur für Teacher und Education-Bereich und so. Und das hat mich, war voll mein Natürlich, Thema, hat mich total taugt.
Ja, dann hat es irgendeinen Python Core Developer gegeben.
War das der vielleicht? Oder das erzähl du?
Ja, ich weiß selber nicht. Der ältere Herr, der dann auch teilweise sehr, sehr lustige Kommentare bei anderen Sprechern abgegeben hat.
Ah, weiß ich jetzt nicht.
Aber Namen sind nicht so meins, das wüsstest du nicht.
Ja, ihr habt es auf Disney, ist das ein berühmter BAB-Hacker? Oder?
Nein,
das
Film Disney, die Filme machen. Und die haben auch tolle Talks gehabt, gell? Die verwenden Blender oder was haben sie?
Python intern für ihre Sachen. Ja. Das war der einzige Talk, den man nicht auf Video anschauen kann, der nicht aufgenommen wurde. Weil sonst kann man ja alle Talks auf YouTube nachschauen, seinen eigenen Python Italia, glaube ich.
Einfach EuroPython 2013 suchen auf YouTube.
Sind einige Talks sicher.
Aber da haben sie einen tollen Vortrag gemacht, wo sie so gezeigt haben, die Screenshot, wo sie diesen Film Ralph, dieser Video...
Wreck-It Ralph.
Ja, Wreck-It Ralph. Und wie sie den dann halt manipulieren da und mit Python da ihre Objekte machen.
Ja, genau. Und dann haben sie gesagt, dann haben sie das alles animiert. Mhm. Und da das ja so 8-Bit quasi im Computer der Charakter ist, haben sie dann überlegt, wie es dann die Grafik schlechter machen, dass 8-Bit näher ist, weil es zu gut war. Ja.
Was ein interessantes Problem heutzutage ist. 8-Bit ja mehr eine Stilrichtung als eine nur noch eine Stilrichtung ist, wie man das hübsch hinbekommt.
Zick. Ja, und die allen ganzen anderen Tage waren dann halt immer mindestens 3 Slots auf Englisch, einer auf Italienisch und dann hast du noch so spezielle Schulungen oder Seminare oder Workshops gehabt. Also man hat sich eigentlich immer was aussuchen können. Und
also entweder etwas zum selber mitmachen oder zum berieseln lassen.
Ja, oder sonst bist du halt einmal in die Stadt gegangen oder hast einmal duscht oder so, oder irgendwas gecodet.
Oder im Hof war so ein Bereich mit Zelt, da sind Tischsesseln. Oder in dem Zelt war auch der Overflow-Room. Wenn die Räume voll waren, dann haben sie dort hingesetzt, da haben sie es live gestreamt mit Fernseher. Sogar einen Vortrag gegeben, da war der Overflow-Room voll.
Und das war aber sehr praktisch, weil da hast du alle Vorträge in einem Platz gehabt. Das heißt, normalerweise musst du halt dich in so einen Vortrag reindrängeln und dann musst du irgendwo einen Sitz suchen und dann sitzt und dann merkst du nach 10 Minuten, dass es doch eher Fahrt und dann musst du dich wieder ausdrängeln und ist eher peinlich. Und beim Overflow-Room, da kannst du mal zu spät gemütlich hinkommen und schaust halt, vor welchem Fernseher am meisten Leute sind, holst du dann so einen Kopfhörer und hörst da halt so zu und das war eher so die gemütlichere Variante.
Ein weiterer Besucher der Europython.
Genau.
Hallo. Schönen guten Abend, Hopp.
Hopp's mich gern.
Ich habe gehört, du bist jetzt auf Twitter.
Ja, Breaking News, genau.
Ich habe letzte Woche aufgehört zu lesen, aber ich glaube, ich fange jetzt wieder an.
Prost, mein Herr.
Zum Wohl.
Naja, das hat sich so ergeben. Wir sitzen in einem Lokal und ich glaube, das letzte Bier war irgendwie schlecht. Nächsten Tag bin ich dann mit einem Twitter-Account aufgewacht.
Das ist ein schlechter Einfluss, ja.
Aber ja, heute habe ich noch nicht. Ich glaube, heute werde ich einen aus dem Archiv ausgraben.
Ein Tweet oder was?
Schauen wir mal.
Ja, sehr gut.
Der Plan ist, das irgendwie low-level, aber regelmäßig zu machen.
Ja, so habe ich es mir auch vorgenommen. Aber in letzter Zeit noch weniger. Ja, die beiden erzählen gerade von der Europython. Du warst ja auch dabei.
Angeblich, oder? Ja. Es gibt Fotos.
Richtig, und du hast einen Twitter-Account. Über seine Indizien.
Was mir dort passiert ist, kann man auch auf meinem Twitter-Account nachlesen.
Was ist da dort passiert?
Das kann man auf meinem Twitter-Account nachlesen.
Du spielst das Spiel schon verdammt gut.
Ja, und allgemein möchte ich jetzt halt nur sagen, es war einfach eine super Konferenz, für mich wenigstens. Die paar mehr Python-Professionals als ich, die haben genörgelt, dass das Niveau zum Teil ein bisschen zu anfängerfreundlich war. Also,
du sprichst jetzt aber nicht von mir.
Nein, nicht von dir, aber von Leuten.
Aber du könntest.
Der Florian hat darüber gerantet, aber der Florian rantet sowieso ständig. Also.
Ja, war das
aber ich kann mir schon vorstellen, weil es waren die so farblich gekennzeichnet und grün war so Anfängerlevel und der Orange fortgeschritten und rot Profi und so, weil die immer nur ein Profi und sehr viel Grün immer. Also ich kann mir vorstellen, wenn jemand sich wirklich sehr gut ausgekannt hat, dass er dann sich schwer getan hat bei den Themen. Aber an sich war es nicht so ein Problem, weil ich habe sehr genossen, dass man dann die Leute trifft nach dem Vortrag auch und gleich reden kann mit denen und dann gleich Lust hat, irgendwas zu coden oder gleich halt networken oder sonst irgendwas tun kann. Also ich habe auch sehr viel Zeit vor den Konferenzzählen verbracht und dann mit zum Beispiel mit Mike vom deutschen Python-Verband geredet und so. Also einfach was, was mir persönlich jetzt viel gebracht hat.
Leute treffen und ein bisschen...
Leute treffen und halt, ja, die Infos dann gleich weiterverarbeiten.
Ja, was war so der Vortrag, der da so am besten hängen geblieben ist? Das ist immer meine Frage. Es gibt meistens immer so einen... Ja, aber ja, naja.
Also die Lightning Talks waren an sich recht gut. Auch nicht alle, aber...
Der Thomas ja auch schon.
Ja, das ist einfach nur, der darf nur 5 Minuten reden, okay. Der Lightning Talk. Und es ist ein Moderator, der sorgt dann dafür, halt, dass du wirklich nur 5 Minuten redest. Mhm. Die Hälfte der Lightning Talks waren Einladungen zu anderen Python-Konferenzen in aller Welt. Und ja, da, manche haben halt einfach ein cooles Projekt vorgestellt oder...
Kann man sich das auch selber schnappen, spontan dort? Oder Lightning?
Ja, ja, da sagst du einfach. Und du,
hast du einen geschnappt, einen Slot?
Nein, das nicht. Und es war auch, es gab auch Open Spaces, das heißt, du hast dann auf so einem Nachmittag, da war glaube ich nichts organisiert, und da hast du einen Kartall an eine Wand bieten können und sagen, ja, ich möchte einen Open Space haben zu dem und dem Thema. Und wenn sich dann halt andere gefunden haben, hast du halt einen Raum gekriegt und dann über das Thema quatschen können. Oh, nice. Also ganz spontan und ja. So, sehr, hat mir sehr gefallen.
Generell kann man sagen, Schwerpunkt war meiner Meinung nach die Cloud oder so, also Cloud Computing, sehr viel Postgres-Docs, Postgres mit Python, wie skaliert man Postgres und so Dinge. Einer hat sogar 3 Docs gehalten, der hat einmal bei Skype gearbeitet,
ah,
der hat dort Postgres als DBA gearbeitet, der hat dort über Scaling von Postgres erzählt. Das Thema war interessant, der Speaker war halt eher ein bisschen schwierig zu verfolgen. War teilweise so bei den Speaker, dass das Thema interessant gewesen wäre, nur dann durchs Sprechen. Die Vorträge ein bisschen mühsam.
Und da ging es um Python im Zusammenspiel mit Postgres? Oder ist Postgres in Python geschrieben? Nein, oder?
Nein. Aber man kann die Stored Procedures in der Datenbank kann man unter Python schreiben.
Okay,
Python
du kannst schreiben. Das Ganze so... Okay. Ich erinnere mich jetzt an den besten Talk, also das war jetzt rein persönlich, da hat einer geredet über Physik Game Engines mit Python. Okay. Also Physik Game Demos herzeigt.
Das war verstehe, für mich verschiedene Engines, ja genau.
Du meinst ja. Das den vom Thomas?
Nein. Ich wollte gerade sagen, der allerbeste Vortrag war natürlich der von Thomas. Das ist keine Frage. Unser hauseigener Thomas Perl hat vorgetragen. Wie hat er den genannt? Virtual Augmented Reality with Off-the-Shelf Products oder so irgendwas. Und hat genau. Wacker Cube hat er programmiert live vor der Audience. Nicht ganz, aber er hat Applaus bekommen.
Ja.
Was ist das für eine Software? Was,
Nein, er hat ein kleines Spiel hat er programmiert mit der Sony Move. Das ist dieser Zauberstab.
Ich weiß schon.
Mit dieses Accessory für die PlayStation.
Genau, mit dieser Kugel oben drauf.
Genau.
Die leuchtet. Die was leuchtet. Ja. Aber du hast dich ja in die PyLadies-Vortrag hineinbegeben.
Es war nicht in dem Sinne ein PyLadies-Vortrag, aber ja, die Lynn Root, die irgendwie die PyLadies in Amerika mitbegründet oder mitkoordiniert hat oder so irgendwas, hat zwei Vorträge gehalten in die Richtung. Beim zweiten hat sie dann irgendwelche Programmierbeispiele vorgestellt, die sie sammelt, mit denen sie Anfängerinnen, Programmieranfängerinnen,
die waren aber relativ
Python näher bringt.
Weiter, also die war nicht so
was, ganz was du dort?
Ja.
Verstehe. Ja, den habe ich mir nicht angeschaut. Ja. Und im ersten Vortrag, das hat sich von der Beschreibung her ein bisschen so angehört, als würde sich eine Diskussion darüber geben, wie man mehr, Frauen ich glaube, sie Python. Hat geschrieben, Girl Programmers zu Python bekommt. Aber das war dann irgendwie, ich war nicht der einzige Mann, aber es waren, glaube ich, 6 Frauen und 2 oder 3 Männer dort. Mhm. Und es hat sich nicht wirklich eine Diskussion ergeben, weil keine Fragen aufgetaucht sind, außer vielleicht 1 oder 2 in die Richtung wie, wo kann ich meine E-Mails hinschreiben, um Werbung zu machen und sowas. Und da. Ja. Weil ich bin ja momentan, oder auch schon seit längerer Zeit, ein bisschen am Suchen, wie wir die Diversität, wie es so schön heißt, erhöhen können von unserer User Group, beziehungsweise generell vom...
So, du würdest auch gern Frauen in der PyUGA sehen?
Ich würde gern jedermann in der... Das war blöd, jeder Mensch in der PyUGA 10, beziehungsweise auch im MetaLab und generell im Programmierumfeld. Und da Und auch von offizieller Python-Seite aus gibt es ein Programm und die Bestrebung, diese Durchmischung zu erhöhen, damit nicht nur immer die gleichen weißen Männer drinnen sitzen und ihre Coding-Dojos abhalten.
Apropos weiße Männer, muss ich auch benörgeln irgendwie. Also es war wirklich sehr männerlastig, das Ganze. Ich würde sagen, 80% geschätzt mindestens.
Das wäre aber eh schon gut. Ich glaube nicht,
dass es sogar 20% mehr
waren.
Mehr.
Aber es waren auf der anderen Seite auch relativ viele Frauen da für eine Programmiererkonferenz. Das muss man schon auch sagen. Mhm.
Also du hast Schlimmeres erlebt sozusagen.
Ja, definitiv. Ja. Also ich war schon auf kleinere Konferenzen vielleicht, aber da waren unter 100 oder 200 Menschen waren vielleicht zwei Frauen.
Ja, da ja. Ist uns eh schon besser gegangen.
Und durchaus auch nicht, das ist immer gefährlich, wenn es dann heißt, ja, die sind ja nur da und machen irgendwie die nicht technischen Vorträge mit oder sind nur in Begleitung da oder so. Und das war in dem Fall, also zumindest habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass da in irgendeiner Weise in die Richtung was angenommen worden ist, sondern das waren ja, einfach ganz normale Teilnehmerinnen.
Ja,
und ich glaube nicht, dass irgendjemand angenommen hat von Haus aus, dass die jetzt weniger schlecht programmieren kann, weil sie eine Frau ist. Und es wäre auch irgendwie eine Fehlannahme, weil die meisten Leute dort waren jetzt nicht die großen Oberwizards, die aus der Belletage der Python-Entwicklung kommen und an der Programmiersprache selber weiterentwickeln, sondern viele von den Männern, auch die dort waren ganz normale Anfänger oder gerade nicht mehr Anfänger.
Hat
oder
man auch bei den Talks öfter gehört, hat einer gesagt, ja, ich habe Python erst vor kurzem gelernt, aber ich lade euch ein, wollen auch Sie nicht für Hochgeschwindigkeitsteilchen forschen, wir suchen Python-Programme.
So. Auch die Vortragenden waren nicht immer jetzt seit 25 Jahren in der Python-Entwicklung, sondern, also zum Beispiel kann ich mich erinnern an diesen einen, da war ein junger, vielleicht, ich weiß nicht, war er 16 oder 17, Albaner, hat er gemeint, hat recht gut Deutsch geredet und hat halt über Security erzählt und wie man Passwörter crackt und solche Dinge. Und der war so, also offensichtlich war das erste Mal, dass er überhaupt vor einer größeren Menge gesprochen hat und dann haben sie ihn gleich in den Hauptraum gesetzt mit, ich weiß nicht, 400 Zuschauern oder mehr. Und nach 2 Minuten Reden hat er irgendwie einen trockenen Mund bekommen und nach Wasser verlangt und nach 3 Minuten hat er sich auf den Boden gesetzt und gesagt, ah, ich kann nicht mehr. Und also selbst die Vortragenden waren jetzt nicht durchwegs die Profis und auch er hat dann Applaus bekommen, Unterstützenden, und hat sich dann wieder gerafft und hat den Vortrag ganz gut gemacht. Also das
ist immer sehr angenehm. Eine Veranstaltung, wo man nicht als Superexperte
absolut
einfach so kann.
Das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum dann ein paar von den Profis sagen, es war nicht ganz so spannend und interessant, weil sie nichts Neues gelernt haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es sehr durchmischt und man lernt viele Sachen kennen, die man vielleicht, wenn man jetzt in dem Zirkel der Inneren sich die ganze Zeit herumtut, da nicht mitbekommt.
Ja. Was man erwähnen kann, ist, dass wir ein bisschen Networking mit unseren Grazer Kollegen gemacht haben. Das waren zwei von der Grazer User Group unten und dann noch ein paar andere Grazer, die wir getroffen haben.
Die gar nicht wirklich was gewusst haben von der Grazer User Group, die haben wir dann gleich zusammengeführt.
Connected.
Die
Grazer untereinander connected, sehr gut.
Gleich richtig Socializing betrieben.
Ich muss auch sagen, dass so die Leute urnett waren. Also mir war ein bisschen schlecht und dadurch habe ich wahrscheinlich ein sehr weißes Gesicht gehabt und sehr wenig geredet und sind irgendwelche anderen Leute zu mir gekommen und haben mit mir gequatscht, ohne dass ich mich darum bemühen musste. Ne? Und einer war zum Beispiel ein Professor aus Jerusalem und der hat mir erzählt, ja, sie unterrichten Python jetzt für Economic Students und für Chemistry und Biologic Students, einfach als Grundvorlesung im ersten Semester. Und das finde ich voll super News. Ne? Also dass Python jetzt sozusagen in die Nicht-Computer-Science-Wissenschaften eindringt, einfach als Tool für Normalsterbliche sozusagen, die sowas zum Programmieren brauchen halt, aber nicht jetzt irgendwie C++ lernen müssen. Das war extrem augenöffnend für mich.
Hat es überhaupt einiges für einen Bildungsbereich gegeben anscheinend, oder? Du hast schon einmal erwähnt, dass es da diese eigene Untersektion da eröffnet wurde.
Ja, also darüber haben sie nur geredet. Ich habe dann nicht weiter, ich schaue jetzt, dass ich auf die entsprechenden Mailinglisten draufkomme, aber ich habe noch nicht weiter jetzt Kontakte geknüpft. Mhm.
Wie schaut es mit Workshops? Seid ihr irgendwie praktisch tätig geworden dort, codenderweise? Oder?
Wir haben bei dem Pi-Riddle mitgemacht, aber furchtbar abgestunken.
Was ist das genau? Wie habt ihr abgestunken?
Das ist so eine Rätselaufgabe. Also man kriegt als erstes einfach nur eine URL im Internet und dort ist dann halt ein Eingabefeld.
Okay.
Und das war's. Und dann sagen sie, viel Spaß, wir sehen euch in 4 Stunden wieder. Zu gewinnen gibt es ein MacBook übrigens. Ja, man findet halt irgendwie Hinweise im HTML-Source-Code und so weiter. Und dann kommt man halt drauf, naja, vielleicht kann man deine Zahl eingeben oder man probiert halt einmal irgendwas einzugeben. Dann kommt eine Fehlermeldung zurück, die einem einen Hinweis gibt. Und dann muss man halt irgendwie, in dem Fall hat man zum Beispiel zwei Daten voneinander abziehen müssen, also Kalenderdatum. Und die Differenz in Sekunden war halt die Lösung für das erste Level und so ist das dann weitergegangen.
Das heißt, das war dann im Eingabefeld und dann bist du zur nächsten
Seite. Dann ist man zur nächsten Seite gekommen und hat ein Cookie bekommen. Mit dem Cookie hat man wieder was anderes machen können und so hin und her.
Schön, das ist ein kleiner Hacking-Test, oder?
Genau,
so ein Hacking-Contest. Soll ich bei Security mal machen?
Ja.
Sehr schön.
Und die das organisiert haben, haben irgendwie gemeint, sie haben es schwieriger gemacht als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal war es, ich weiß nicht, in einer Stunde oder so gelöst und sie haben das jetzt schwieriger gemacht und sie rechnen damit, dass es doch ein paar Stunden dauert. Mhm. Der Marius hat gemeint, er ist 7 Minuten hinter dem, der es als erster gelöst hat und er hat 42 Minuten gebraucht dafür oder sowas in der Richtung. Also es war weit unter einer Stunde was. Schluss damit. Und wir haben nach 2 Stunden haben wir dann die Lösung gehabt. Und wir hätten, es war dann schwierig, es hat sich alles in einem Raum abgespielt. Man hätte zwar nicht dort bleiben müssen mit den anderen Gruppen, aber es hat dann irgendwie angefangen nach einer Zeit zu brodeln und die Leute haben sich untereinander unterhalten und Tipps gegeben und so. Und dann hat man schwer die Ohren zuklappen können und so hat man halt ab und zu ein bisschen gespoilert. Und
natürlich.
Aber ich würde schon sagen, also mit genug Zeit hätte man das... Könnte man das auch allein sicher hinkriegen? Vielleicht nicht in 37 Minuten, aber das ging sich durchaus auch aus, wenn man allein ist. War spannend, war lustig.
Cool.
Was noch? So hands-on.
Ein Social Event hat es gegeben, vielleicht wird der Bernd darüber erzählen.
Social Event?
Das ist bei Barbecue.
Ja, genau.
Reden wir nicht drüber.
Nein, das ist kein gutes Thema.
So gut die Konferenz im Ganzen auch organisiert war, muss man sagen, ab und zu hat es halt Hacker gegeben.
Okay.
Das ist ein bisschen daneben
gehabt. Beim Barbecue, wo Leute hungrig und also durstig nach Hause gegangen sind.
Euro zahlen müssen, also nicht müssen können, dass man dann auf ein exklusives Pie-Barbecue gehen kann. Und ja, es hat halt zu wenig zu essen gegeben.
Aber ansonsten von der Organisation her? Ja,
also sonst haben sie es gut gemacht. Also der freiwillige Italiener haben sich sehr ans Zeug gelegt.
Ich habe dort gewohnt, auch. Das ist schon mal sehr gut, aber auch so, ist es so weit. Ich meine, die Konferenzräume, gute Akustik und.
Ja, und sicher. Auch die Technik war ausgezeichnet. Ja. Der Sound war meistens, manchmal war ein bisschen leise, aber immer noch verständlich. Passt. Sie haben auch immer darauf geachtet, dass der Vortragende gut zu verstehen war und dass die Fragesteller aus dem Publikum mit Mikro versorgt waren, weil alle Talks sind live übertragen worden in ein Zelt im Hof. Das heißt, wenn man irgendwie entweder keine Lust auf Klimaanlage gehabt hat oder wenn drinnen kein Platz mehr war, dann hat man sich draußen hinsetzen können mit so Funkkopfhörern und hat die Vorträge mitbekommen. Mhm. Und ich glaube, 2 Stunden, nachdem die Vorträge vorbei waren, waren sie schon... Also, sind sie live auf YouTube gestreamt worden? Oder waren
sind sie? Live auf YouTube gestreamt worden,
okay, ja. Und ein paar Stunden später waren sie schon online zum Nachschauen.
Also man kann sich die Vorträge noch alle anschauen.
Ja, sind alle online. Fast alle online. Ich glaube, der Disney-Vortrag ist nicht online. Von Disney war wer dort und hat halt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und einen kurzen Clip vorgezeigt.
Vorher erzählt. Da habe ich fälschlicherweise angenommen, dass Disney nur der Nickname ist von irgendeinem.
Nein.
Das war wirklich Disney.
Ja, und ich muss auch sagen, war gut organisiert auf der Webseite. Du hast so anklicken können, ja, ich will ein Bett in einem so und so Raum mit 2 Betten, 3 Betten. Mhm. Und dann hast du halt beim Anmelden alles in einem gehabt. Und sonst hast du ja immer, musst dich auf die Konferenz anmelden und dir dann selber ein Hotel suchen. Und dadurch war das in einem wurscht und bist hingegangen, bist dann so wie in einem Blind Date, okay, mit dem Typen bin ich jetzt 4 Tage im Zimmer und so. Aber ich habe da recht viel Glück gehabt. Das war recht gemütlicher Franzose, haben wir. Am Abend haben wir nochmal betrunken, dann so Angry Bird gespielt oder so auf seinem Tablett. Aber sonst sind wir uns nicht irgendwie am Nerv gegangen oder so. Also es war halt sehr. Also du gewinnst extrem viel Lebenszeit sozusagen dadurch, dass du gleich am Konferenzort wohnst und nicht abends oder morgens quer durch die Stadt koffern musst. Weiß nicht, wie du das siehst.
Naja, es war überhaupt. Also auf der anderen Seite kriegt man nicht viel mit vom Ort der Konferenz. Also von Florenz habe ich die Dante-Statue gesehen und zwei große Kirchen von außen. Nach 3 Tagen habe ich immerhin den Fluss identifiziert.
Immerhin die wichtigsten geografischen Marks.
Und damit die Kinder daheim auch was lernen, es war der Arno.
Ja, nächstes Jahr wieder bei Europa.
Ja, nächstes Jahr Berlin.
Ja, ich habe schon, der Bernd hat schon nicht gespoilt, sage ich schon.
Fiese, also ich möchte auf jeden Fall hingehen.
Ja, genau. Also da kann ich mich ja kaum drücken eigentlich.
Ja, musst du eigentlich
also
mit, ja?
Mit Berlin, das sollte schon hinhauen. Wenn es wieder Juli oder so ist.
Sollte dieselbe Zeit sein,
nämlich
wieder
Juli. Sehr gut.
Und wie gesagt, es gab Einladungen nach Ungarn, bei Ungarn, aber das ist glaube ich so gemeinsam mit Rail und Ruby. Und
ja, das ist die
Rupi.
Ja, das ist eine Konferenz für dynamische Programmiersprachen im Endeffekt. Da ist dabei Python, Ruby, Clojure und ich glaube noch eine vierte. Weil ja die doch einiges gemeinsam haben, trotz aller Unterschiede.
Spannend.
Und vom Hörensagen her ist die immer sehr angenehm und da geht viel weiter.
Cool.
Dann haben sie viel Werbung gemacht.
Interessant.
Ja, für Kanada, wo die nächste PyCon ist. Also das ist die allergrößte Python-Konferenz.
Mhm.
Die sonst in den USA ist, glaube ich, immer. Ja.
Und im Oktober ist, glaube ich, die deutsche, wie heißt es,
die deutsche PyCon.
Ist PyCon.
PyCon.de. Ja, PyCon.de ist, glaube ich, im Oktober in Köln. Ja. Und ich glaube, im Oktober ist auch die irische,
glaube ich. Die habe ich mir nicht gemerkt. Dann ist noch eine in Finnland. Die ja, schaut auch recht gemütlich aus. Die dürfte irgendwie auch nur so 100 Leute oder sowas in der Richtung haben. Und ich bin mir sicher, sie hat Sauna.
Und wir wurden eingeladen nach Japan.
Koden und Schwitzen.
PyCon, von diesem Japaner, der kam.
Ja, genau. In Japan ist dann und eine kleine Konferenz wahrscheinlich in Japan. Die ist nämlich für den kompletten Asia-Pacific-Raum.
Genau.
Das heißt, da hast du Japan und dann hast du Australien und dann hast du noch irgendwie Indien, China und noch 3 andere von den größten Ländern auf der Erde, was die Bevölkerungszahl anbelangt. Ich glaube, das war es jetzt aber im Großen.
Ja, also ich freue mich schon auf Berlin, kann ich sagen. Kann auch nur jedem empfehlen, auf eine Europython zu gehen, der sich nur ein bisschen für Python oder Programmieren interessiert.
Schon angekündigt, ich werde mich bis dahin wieder mal, mal mit Python auseinandersetzen.
Jo, willkommen.
Also insbesondere mit Django, ich schon längstens. Ich arbeite die letzten 2 Wochen gegen ein CMS gearbeitet.
Ah ja, das möchtest du
ein BAB-CRS und musste in so hässlichen Code noch viel hässlichere Sachen rein.
Ui, ui.
Das ist wirklich eine
du fühlst dich ethisch verschmutzt, oder?
Ja, es ist wirklich ein dreckiges Gefühl.
Ein super Einstieg gibt es da sicher bei der Python User Group im MetaLab in am 24. glaube ich, Mittwoch.
Ist das Django ist der
24. Nein, die Python User Group, die
ja, den Monat. Einfach nur überhaupt.
Ja,
die ist überhaupt super.
Ja, ja. Ja, komm, das kann ich nicht. Kann ich ja gleich ankündigen. Ich bin ja dann ab 22. für 2 Wochen bin ich dann weg.
Ja.
Und kehre dann aber wieder.
Ja. Ja, wer macht dann den Podcast? Wie stellst du das vor?
Ach, du hast.
Ich, ganz allein. Ja. Oh je, reine links-linke Polit-Podcast dann. Thema nachholen. Techfreier Biertauch-Podcast.
Der letzte war sehr techniklastig.
Ja, der zum letzte Ausgleich, war Technik. Genau. Ja, genau. Ja, stimmt. Wenn da Johnny da ist und da war es nicht, dann
war das gleiche
Unterding, aber wir haben es bescheiden gehalten. Ah, ja. Halbe Stunde, 30 Minuten Tech-Talk, das geht.
Hat schon gepasst.
Ja, ich habe nur semi-technisches zu berichten. Ich habe mich mit dem Calibre-Server gespielt. Das Calibre ist ja diese E-Book-Software. Und den kann man
die jetzt auf deinem Raspberry hosten? Oder?
Ja, den kann man auf den Raspberry drauf geben.
Und was bringt das jetzt, dass du einen Calibre-Server hast, im Gegensatz zum Calibre-Client?
Du musst die Funktionalität sagen. Also der Calibre-Client, damit managst du wirklich deine Bibliothek und bearbeitest die E-Books, die du hast.
Ja.
Der Server ist nur reine Repräsentation deiner Bibliothek in aufgehübschter HTML-Form.
Also ich habe sozusagen eine Webseite über mein Bücherregal.
Richtig. Und da kannst du über deine Webseite deine eigenen Bücher auf deinen E-Book-Reader downloaden.
Ah, das schon. Also er hat dann auch Zugriff.
Er hat Zugriff, aber nur lesend. So kannst du das vorstellen. Reiner lesender Zugriff, Repräsentation deiner Calibre
Und das kann ich dann der ganzen Welt geben, diesen Zugriff, oder wieder nur meinem eigenen Gerät?
Also. Wenn du wolltest, könntest du natürlich mehreren Leuten Zugriff geben. Mhm. Und es schaut halt so aus, dass du dein Calibre am Client benutzt und deine E-Books verwaltest. Und am besten, das ist zwar nicht unterstützt offiziell von Calibre, da verstehe ich den Calibre-Programmierer sehr gut, weil er sagt, das Betriebssystem muss sich darum kümmern, dass du deine Bibliothek auf einen SMB-Share legst auf deinem Server.
Okay, auf einen Samba.
Genau, am besten, also bei mir ist am Raspberry Pi, ist die Bibliothek oben und dann setzt du am Raspberry Pi selber diesen Calibre-Server auf, der aber nicht ganz sauber ist, insofern, weil du kannst das nur mit, du installierst in Wirklichkeit ein Calibre mit allen Abhängigkeiten von X und von den ganzen grafischen Darstellungen, startest aber nur die Server-Komponente. Mhm. Genau, so ist das.
Ich kapiere immer noch nicht ganz den Zweck, aber warum will ich über das Web auf meine Calibre Sachen zugreifen?
Wenn du zum Beispiel,
weil ich weg bin von meinem Computer, oder warum?
Ja, weil du weg bist von deinem Computer.
Ah, aber meinen E-Reader trotzdem dabei habe.
Und mit dem kannst du dich connecten und kannst direkt dir
und zum Beispiel deine... Und jetzt bin ich 2 Wochen im Urlaub und die ganze Zeit muss der Raspberry Pi laufen und den Server am Schwung
darüber
halten, nur damit ich...
ich mit dir okay. Über die Sinnhaftigkeit von... Es ist immer gut, einen Computer zu Hause laufen zu haben.
Ja.
Am besten, er verbraucht wenig Strom wie ein Raspberry Pi. Sage ich jetzt mal.
Ja, der soll ja auch seine Webcam haben,
so wie
die Katze
verfolgt. Der steuert zum Beispiel seine Haustechnik.
Es ist ja okay. Denk nur gerade so.
Ja. Richtig. Und fühlt sich halt ein bisschen unsauber an und ist halt nicht auch das schnellste, performanteste. Und da habe ich jetzt noch eine andere Software entdeckt, die nicht so hübsch daherkommt. Die nennt sich COPS. Und ist PHP basiert. Und damit, ja, leider, ist von einem Typen geschrieben, der hat das, weiß ich nicht, das heißt, es schließt sich so, in einem Jahr hat er alle Features reinkodiert, die er braucht irgendwie und kannst du ein Verzeichnis schmeißen und liest deine Calibre-Bibliothek.
Also der ist eigentlich auch ein Calibre-Bibliothek-Server.
Richtig, ist aber halt viel leichter. Mhm. Also du brauchst keinen X-Server oder keine X-Libraries dazu installieren, sondern du gibst das nur in ein Verzeichnis, gehst mit deinem Webserver deiner Wahl drauf, Nginx, Lighty oder Apache, das Triumvirat der Hölle. Und dann
aber eins verstehe ich immer noch nicht, warum betreibst du deine Calibre-Bibliothek nicht auf deinem Laptop, den du ja mitschleppen kannst?
Weil ich nicht nur einen Laptop habe, ich habe inzwischen ein Smartphone, ich habe ein Tablet, ich habe 2 Netbooks, ich habe 1 Arbeitslaptop. Und ich möchte auch gerne weiterlesen meine Bücher. Es ist ja heutzutage
also unabhängig vom Gerät sozusagen.
Und einen E-Book-Reader habe ich natürlich auch.
Und hat nicht der E-Book-Reader selber einen Speicher, wo es die E-Books drauf tun kannst? Oder kann der nie alle deine E-Books verwalten? Ist das sozusagen zu schwach?
Aber wir sind im 21. Jahrhundert. Du kannst nicht einfach nur mehr mit 1000 Büchern auskommen. Du musst 10.000 Bücher zur Auswahl haben, sonst bist du ja unglücklich.
Ist das so wie mit den MP3s? Ne?
Beziehungsweise die 2 GB werden auch relativ klein, wenn du dann Comics kaufst. Die Grafik schnell groß. Ein Gigabyte, oh nein, 2 Gigabyte.
Also der Sinn ist, dass du deine richtig fette Festplatte an deinen Raspberry angeschlossen hast, wo dann alle deine Bücher drauf liegen und die werden sozusagen ständig geserft.
Der wahrliche Sinn darin ist, dass es heutzutage überhaupt keinen Spaß macht, Bücher zu sammeln und der Calibre macht so wenigstens ein bisschen eine Möglichkeit, deine Bücher zu verwalten und da hast du so eine, sagen wir, HTML-kompatible Repräsentation deines Bücherregals und irgendwie brauche ich das anscheinend noch, weil ich noch ein Mischwesen bin aus der alten und aus der neuen Zeit.
Das ist ein bisschen analog.
Ich muss das immer mit mir ausverhandeln und damit bin ich halbwegs glücklich geworden und es gibt auf dem Sektor echt nicht viel. Also du kannst dich umschauen. Es gibt ein bisschen proprietäre Software.
Und hast du durch dieses ganze Touchpad und dann so das haptische Erlebnis, so jetzt suche ich mir dieses virtuelle Buch aus dem virtuellen Regal und dann tupfst du so drauf und das vibriert?
Das ist eher kein Skeuomorphismus, wenn du drauf anspielst, sondern es wird da schon so Repräsentation im Raster, so als Kachel. Ja, genau. Das waren so meine Erlebnisse mit dem Server. Es rennt insofern ganz stabil. Und es ist halt, wenn du das am Raspberry Pi machst, musst du halt damit leben, dass du nicht die neueste Version von Calibre hast, außer du baust sie dir selber. Das sind halt die Debian Wheezy-Version. Das ist 0.8 und jetzt sind es halt bei 0.9. Beim Calibre fällt es halt auf, weil da jede Woche irgendwie ein neues Update rausgeschoben wird.
Aber die Empfehlung von Calibre selbst ist doch das von Source zu installieren und da gibt es, glaube ich, sogar Update-Skript dabei, wenn man Calibre installiert. Ja. Oder zumindest auf der Homepage ist ein Befehl, wie man Kalibre genau aufruft, damit er sie updatet.
Richtig, richtig. Das gibt's. Also das mache ich auch um Ubuntu und meinen Desktop-Rechnern. Aber der holt sich auch nur ein Binary für, und das Problem ist halt die ARM-Architektur. Also du musst es dann wirklich bilden.
Ah, okay.
Also dieser Byte-Befehl, da holt sich nur das Binary und schiebt es dir ins Opferzeichnis rein.
Klingt ja nach was, was man jedem Anfänger irgendwie in die Hand drücken kann, problemlos.
Ja,
ich möchte ein Buch lesen. First you have to invent the universe, oder wie ist das gegangen?
Ja, richtig. Also, wie war das mit der Patsche? Das wird ganz einfach. Ja, einfacher wird es nicht, das kann man schon mal sagen, mit den E-Books.
Das Traurige ist, in dem Fall gibt es ja, glaube ich, auch nicht wirklich irgendwie proprietäre Consumer-Software, die das kann.
Nicht wirklich, nein, du kannst dich halt... Naja, du kannst halt deine Amazon Cloud benutzen und
ja,
dort das dann verwalten.
Aber dort ist, glaube ich, ja, das weiß ich nicht. Wie ist das dort mit der Buchauswahl?
Gute Frage.
Und dann hast du dein Amazon Cloud und dein Thalia Cloud und dann kaufst du diese Humble Bundle Bücher, weil es gibt wieder Humble Bundle Book 2 oder so, gibt es jetzt oder hat es jetzt gegeben. Dann hast du die wieder extra und du möchtest die gemeinsam verwalten und das ist halt, wobei die Amazon Bücher kriegt man nicht.
Google Books möchte ja auch mitmachen.
Google Books, jetzt stimmt, gibt's das ja kann man in Österreich ja schon.
Und ich hab noch vier Gefangenen beim Thalia, das kriege ich nie wieder raus.
Vier Gefangenen?
Vier gefangene Bücher, die habe ich mal gekauft und habe sie, das Anathema habe ich glaube ich zur Hälfte gelesen. Und dann ist der Oyo kaputt gegangen.
Achso, und seitdem nichts.
No.
Tja, kannst du es auch nicht.
Ich kann dir aber die Version auf toten Beinen borgen.
Das ist nicht schlecht.
Du musst sie auch nicht aufheben, du kannst sie mir zurückgeben.
Inzwischen habe ich es gelesen. Es hat mich zwar ein halbes Jahr meines Lebens gekostet, das durchzustehen, aber ich hab's geschafft.
Ja, bei Musik und bei Computerspielen ist ja das schon anders. Du kannst ja, da hast du schon wieder große Auswahl. Du kannst, also bei Computerspielen ist es nicht so wichtig, weil es gibt eh nur Spiele, aber du kannst, was auch immer, Steam oder selbst den wenn du ein Mac bist, den Apple App Store verwenden.
Ja.
Und du kaufst halt einmal deine Software und dann schwebt die halt in der Cloud und du kannst die immer wieder neu nachinstallieren, upgraden, das wird alles für dich erledigt. Das ist recht angenehm. Und du hast eigentlich mehr oder minder alle Spiele drauf, die halt relevant sind. Und wenn du eine Spielekonsole hast, dann ist das auch so.
Ja.
Und natürlich, du hast das Problem, dass du nicht wegkommst von der Plattform, aber...
Du bist halt in einem, aber da ist das Gefängnis aber nicht so eng. Halt.
Ja genau, du hast wenigstens alle Spiele, die es gibt für deine Plattform, hast du wenigstens.
Ja.
Und bei MP3 ist es ja auch so, dass du verschiedene kommerzielle Hi-Fi-Anlagen kaufen kannst, die einfach entweder von irgendeinem Cloud-Service direkt runterstreamen können oder die halt deine MP3s verwalten.
Stimmt.
Und damit ist die Sache gegessen.
Gerade MP3s ist mittlerweile, muss man sagen, auch schon wirklich, verteile ich das Geld jetzt auch immer schon so, egal wer es mir als in bester Qualität anbietet, da kaufe ich es runter und da ist DRM jetzt in der Form schon noch zu finden, aber es gibt einfach endlos viele Angebote, die einfach die Musik schon in einer ansprechenden Qualität und ohne DRM anbieten.
Also zum Beispiel bei Apple ist es so, wenn du MP3s hast, die du nicht bei Apple gekauft hast, dann kannst du trotzdem hergehen und sagen, lad die hoch, analysiere die. Und Apple stellt dann fest, das ist das und das Lied.
Mhm.
Und ab da kannst du die vom Apple-Service beziehen.
Genau, das ist das Music Match, oder?
Genau, die können ja irgendwie identifizieren, dass das die und die Nummer ist und müssen die dadurch nicht 10.000 Mal speichern für ihre 10.000 Kunden, die das eine Lied haben, sondern können das einmal machen und deswegen zahlst du nichts dafür und sie verwalten für dich deine Musik und du brauchst sie nicht mehr auf deiner eigenen Festplatte haben. Also sind es Gefängnisse, ich meine, brauchen wir uns nicht irgendwie was einreden, aber das sind sehr weitläufige und goldene Käfige.
Ist angenehmer, also bei E-Book ist das noch viel, viel kruder alles aufgeschlüsselt leider. Wobei bei der Verwaltung von Musik, was verwendet ihr für Musikplayer unter Linux? Habt ihr irgendeinen?
Benji.
Benji gibt es noch immer, Benji habe ich
nicht mehr installiert. Ja, gibt es noch immer, ist aber mit dem Mono.
Ja, eben, das ist eine Mono-Software, oder?
Ja, ja.
Wie geht's denn Mono eigentlich?
Keine Ahnung, Benji funktioniert noch.
Hauptsache.
Ich höre keine Musik.
Ja, weil an und für sich habe ich schon das Bedürfnis, so Library-basierte Player zu haben. Ärgere mich aber dann, wenn ich mit dem Laptop zu Hause hänge, hätte ich es gern, dass der das checkt, dass ich zu Hause bin und meine SMB-Shares habe und da diese Musik habe. Und dass er dann, wenn er weiß, okay, ich bin nicht mehr zu Hause, dass er dann zurückdefaultet zu seiner eigenen Library auf der Festplatte. Das wäre das ein bisschen Netzwerk, Laptop-Awareness, wo bin ich eigentlich gerade, daran könnten wir auch feilen, finde ich. Bei vieler Software allerdings.
da bin ich kommerziell geworden. Ich habe so eine Squeezebox.
Eine Squeezebox?
Das war früher eine eigene Firma und gehört jetzt Logitech. Mhm. Das sind einfach so Geräte, ebenso quasi HiFi-Komponenten,
okay,
die auf einen Server zugreifen können. Da gibt's, ich glaube, die Software ist in Perl geschrieben, die Server-Software, aber interessiert mich nicht wirklich, weil funktioniert. Da schmeißt man seine MP3s drauf und seine FLACs, sehr wichtig für mich. Und hat halt ein Webinterface normal, wenn man irgendwie das verwalten will und bearbeiten will und so. Aber die Geräte haben einfach, je nachdem, ein Touch-Display oder eine Fernsteuerung und dann kann man sich halt dort seine Musik aussuchen. Und das geht bei mir direkt in ein Mischpult und dann auf die Aktivboxen. Und
das ist ausschließlich Hardware, die man sich dann kauft?
Ja, da habe ich überhaupt keine Softwarebedenken in irgendeiner Art und Weise. Da muss ich mich um nichts kümmern. Ich schmeiße einfach meine neue Musik drauf, wie ich sie halt gerade gekauft habe. Auf Bandcamp oder auf CD Baby oder wo auch immer. Oder wenn ich mir CDs kaufe, dann stecke ich die in den Mac Mini, der im Eck steht, und drücke auf einen Knopf und der rippt die und fertig und raus. Und nice. Interessiert mich nicht weiter.
Und gestreamt wird mit Airplay, schätze ich mal, oder?
Ist technisch? Naja, streamen tue ich eben nicht, weil ich spiele das direkt über die Aktivboxen auf der HiFi-Anlage
raus. Ich spiele das ja, genau.
Okay. Das ist ja.
Stimmt, das erspart sich das sozusagen.
Und in dem einen Büro, wo ich mehr Zeit verbringe, so über die Woche gesehen, habe ich eine Spiegelung von der Bibliothek. Mhm. In einem zweiten Büro habe ich einen Linux-Server mit MPD. Ich glaube, heißt der MPD? Ein Music Player Daemon, glaube ich.
Ja.
Das ist so die Linux-Variante von dem Ganzen.
Mhm. Das ist ganz praktisch, das läuft bei uns in der Firma auch. Da gibt es einen Rechner, ganz einen schwachbrüstigen, der ist nur fürs Musikabspielen da und jeder hat auf seinem Rechner einen MTB-D-Client und kann dann die Playlist verändern und weiter und weiter drehen. Das ist ganz praktisch, das funktioniert soweit ganz gut. Also ich glaube für Musik streamen und ich glaube Video vielleicht gibt es ganz brauchbare Serverlösungen. Es sind diese ganzen QNAP und Synology NAS-Systeme sind teilweise auch ganz brauchbare, mehr oder weniger.
Und sonst, wenn ich unterwegs bin, höre ich hier keine Musik. Also,
gar
kein Problem damit.
Keine MP3-Hörung unterwegs. Faszinierend. Ja, da würde ich mit meinem Podcast nicht zu Rande kommen, wenn ich das auslassen würde, das Dauerhören unterwegs.
Ja, die Podcasts höre ich schon teilweise unterwegs, aber die migriere ich dann immer. Also die habe ich zuerst im iTunes gehabt und am Computer gehört und so neben am Arbeiten. Und jetzt habe ich sie irgendwie aufs iPhone übertragen, aber das ist nicht so tragisch. Da wird immer zu Ende gehört, ein Podcast, und dann wird am anderen Gerät wieder von vorn gesynkt, da wo ich aufgehört habe.
Ah, okay.
Das geht ohne Schmerzen. Das ist mir nicht so wichtig.
Ich habe jetzt eine große Schwachstelle bei Android entdeckt. Mhm. Also eine Sicherheitsschwachstelle, nicht Sicherheitsschwachstelle, sondern eine Feature-Schwachstelle. Ja. Und zwar geben wir das ab, dass Apple ja schon, glaube ich, von Anbeginn hat, dass man jetzt beim Abspielen im Media Player sagen kann, ich spiele es jetzt doppelt so schnell oder eineinhalb Mal so schnell ab. Weil ich jetzt so eine lange Podcast-Liste gehabt und habe dann zu Hause über ein VLC gespielt und habe da die Funktion gesehen, dass der VLC das kann. Na super, jetzt habe ich die Liste ein bisschen verringert.
Ja, mit doppelter Geschwindigkeit.
Ja, wie viel schneller? Weiß nicht. Ich sage mal schnell, drei bis vier Mal. Bei Englischen vielleicht nicht ganz so schnell oder so, aber
muss ich auch mal probieren.
Das ist ganz praktisch.
Ich glaube, bei einem vierstündigen wird sich das schon auszahlen.
Und unterwegs wäre das ganz praktisch und Android hat es nicht nativ drin im Media Framework und dadurch gibt es kaum Player, die das inkludieren. Das ist ja ganz ein wichtiges Feature für Podcast-Hörer.
Ja, stimmt, das gibt es auch. Beim BeyondPod schon zumindest, ich habe es nicht gesehen. Oh ja, es gab die Funktion aber nur mit Drittanbieter-Software, die es noch dazu kaufen.
Ja, es gibt, glaube ich, Open Source und irgendeine kommerzielle Library, die man einbinden kann. Ich habe da bei einigen Playern schon Bugreports aufgemacht, aber das ist kein Feature, das da als High Priority behandelt wird. Leider.
Immer diese Hetzerei.
Immer durch.
Immer schon zum nächsten Zeit. Kinder, nehmt euch Zeit.
Hast du recht. Ich habe mir Zeit genommen für wunderbaren weiteren Sci-Fi-Trash.
Juhu.
Mit Referenz aus den 80ern. Und nämlich zwar? War Games 2. The Dead Code. War Games 2. Also War Games.
Schon einmal erzählt?
Ich habe schon mal erzählt, dass ich ihn anschauen wollte.
Ah, okay.
Ja. Ich habe mir damals aber stattdessen das Netz 2.0 angeschaut. Der mindestens ebenso schlecht war. Ja, der in der Türkei gespielt hat.
Ja, ist, glaube ich, irgendwann in den 2000er Jahren gedreht worden.
Wargames 2 jetzt.
Wargames 2. Mhm. Nimmt Bezug auf den ersten Film. Es kommt dann auch ohne zu viel. Ich meine, der Film ist wirklich so schlecht, das spoil ich jetzt mal ohne schlechtes Gewissen. Nicht allzu arg, aber ich werde spoilern.
Sehr gut, ja.
Ja, also er nimmt Bezug auf den ersten Film, der Joshua, dieser War-Computer, spielt wieder eine Rolle.
Ist das derselbe Schauspieler? Oder? Oh, nein, der War-Computer.
Also keiner der Originalschauspieler spielt mit, das kann man vorweg sagen. Und es gibt eben einen neuen Rechner, der so unter Terrorszenarien natürlich, Afghanistan und diese ganzen Geschichten, geht er da ans Werk und soll Drohnen steuern und ein junger Hacker spielt dann ein Spiel, weil sie haben auch eine Schnittstelle irgendwie zur Öffentlichkeit zu diesem Computer und das ist ein Computerspiel und er ist dann so gut und es ergeben sich da Verwicklungen. Ich kann die Handlung, klingt wirr, weil sie auch genauso wirr ist. Irr und billig. Okay, ja, aber zwischendurch gibt es halt den Bruch, als hätte sich dann irgendeiner, der Drehbuchschreiber, hingesetzt und eine Viertelstunde lang ins Internet geschaut, weil dann kommt wieder so, dann gehen sie halt Wardriven und dann basteln sie aus einer Pringles-Dose halt so. dann habe ich mir schon gedacht, okay, aber wie kommt das in diesen verwirrten Film herein? Das ist dann schon wieder, okay, das funktioniert wieder. Ja. Und am Ende ist es halt, sie wurschteln irgendwie dahin, man versteht es nicht gescheit. Und es arbeitet alles darauf hin, dass das Finale so ungefähr wie beim Einser-Teil ist. Also wieder so ein War Room, wieder so eine Mannschaft, die alle schauen, geht jetzt gleich der große Krieg los und Daumen drücken und alle liegen sich dann in den Armen im Endeffekt. Zwischendurch hat er sich auch nochmal verlaufen, weil irgendwie hat dieser neue Kriegscomputer eine künstliche Intelligenz und man sieht dann so hellmäßig, wie er dann so Leute, die sich gegen das Projekt irgendwie dann verschwören, so beobachten. Aber dieser Handlungsstrang wird nie fertig erzielt. Mhm. Beziehungsweise es stirbt ein unschuldiger, harmloser, junger Informatiker, der dort auch arbeitet, der wird dann vom Auto überfahren. Ja? Aber das hat keine große Auswirkungen. Wird dann weiter erzählt.
Genau. Jetzt, der Film ist einfach schlecht.
Ja, der Film ist gar nicht so schlecht. Sie haben sich sogar so weit verstiegen, dass sie da am Ende genau dieselbe Punchline gebracht haben mit dem The only way to win this game is not to play. Und das ist es halt, ja.
Und waren irgendwelche coolen Anspielungen auf den ersten Film drin? Oder
laufend. Also es gibt ja diesen Aussteiger, den Joshua programmiert hat. Und der Schauspieler war damals ja schon alt. Und dann haben sie durch einen neuen Schauspieler, der aber auch wieder alt ist, ersetzt. Und den Joshua, das ist die abstruse Story, den haben sie nach diesem großen Projekt, haben sie ihn verkauft nach Kanada, um ein Kraftwerk zu steuern. Keine Grund, wo man einen militärischen Computer zu diesem Zweck nach Kanada verkauft. Atomkraftwerk frag nicht. Natürlich. Aber so die Referenzen sind schon da. Und es ist halt auch 2000er Jahre, da ist halt Facebook und natürlich auch eine kleine Romanze und er versucht dann den Facebook seiner Angebeteten den Account zu hacken und Okay. Na, wie gesagt, wenn man vielleicht nicht alleine schauen und vielleicht auch nicht im ganz nüchternen Zustand und sich vielleicht vorher schon einkichern oder so, dann funktioniert es. Er ist nicht lähmend, sagen wir so. Er ist schlecht.
Ja. Falls wer Lust auf einen guten Film hat, und ich glaube, der ist schon einmal besprochen worden hier, Searching for Sugarman.
Ja.
Den spielt es am 20. im Kino im Kesselhaus in Krems. Open Air. Krems, netter Ausflug. Dreiviertel Stunden mit dem Auto.
Just saying. Bei dem Film, wo es dann auch Musik geht, und ich glaube, im Freiluft-Setting ist der nochmal besonders schön anzuschauen.
Ja, da ist gerade das Glatt- und Verkehrt-Festival, das man sich überhaupt reinziehen kann.
Und was ist das Glatt- und Verkehrt-Festival?
Schieß mich tot. Musikfestival in Krems. Also da gibt's in Krems gibt es ja die Minoritenkirche und da gibt es ein paar so Festivals und da gibt es immer sehr spannende Dinge, wo man sich. Also ich bin schon furchtbar eingefahren, weil man irgendwie 2 Stunden Konzert atonal mit lautem Geschrei gehabt haben. Und an anderen Abenden habe ich mir gedacht, gehen wir jetzt so auf ein nettes kleines Konzert, das eine Stunde dauert. Und dann war das irgendwie 5,5 Stunden quer durch die Bank, Gemüse, Orchester und Tanz und Einzug mit Alphörnern und ein Ost, wie haben sie es genannt? Irgendein Osterbacchanal oder so irgendwas, ich weiß es nicht. Also immer sehr witzig. Die Minoritenkirche ist eine eine ehemalige Kirche. Also die, wie nennt man das, wenn Kirchen außer Dienst gestellt werden? Also wenn sie kein heiliger Ort mehr für die katholische Kirche, sondern einfach nur mehr ein ganz normales Gebäude. Aber dort finden jetzt halt solche Veranstaltungen statt. Und im Umfeld von diesem Ding ist eben auch diese Vorführung von Searching for Sugar Man im Kesslerhaus.
Super. Ja, unbedingt eine Empfehlung. Also wenn man die Möglichkeit hat, den Film zu sehen, Sixto Rodriguez ist echt ein guter Film. Und die Geschichte ist noch besser. Ja, ich würde sagen.
Bis nächsten Montag.
Schön war's. Und bis dann.
Prost.
Ciao.
Rot?
Rot. Gut.
Butterfly Lab, Importverbot.
Bitcoins an der Nasdaq.
Konferenz in London.
Peter Wessenes tritt zurück.
Bitcoin Foundation Antwort.
Flatter nimmt Bitcoins.
Zerocoin, erste Sourcen für Bitcoin.
Erfahrungen mit Bitmit.
Mongox nimmt wieder US-Zahlungen auf.
Und über die M-Pesa Bitcoin-Integration.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.